Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen. Heute mit einem ganz besonderen Gast, für mich einem ganz besonderen Gast. Der Mann stemmt unsere Operations, ist ein ganz wichtiger und essentieller Teil von MoveCell. Und das nicht nur im Herzen von MoveCell, sondern irgendwie auch in der Außenwelt. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Moin Philipp.
Moin Flo und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und danke für deine gute Anmoderation.
Ja, also Philipp ist wahrscheinlich der Grund, warum Moritz und ich noch nicht irgendwie tief im Burnout sitzen, weil wir in den Anfangsjahren von MoveCell war es so, wir haben natürlich irgendwie alles gemacht, wir waren gleichzeitig irgendwie Head of Marketing, Sales, Finance, Operations und Co. Und gerade Operations ist halt irgendwann immer größer geworden und da haben wir uns dann irgendwann so erfahrene Management-Erfahrungen reingeholt und auch menschlich einen ganz tollen Typen, Philipp, den dürft ihr jetzt heute hier kennenlernen. Philipp ist normal hier nicht im Podcast unterwegs, aber wir haben heute einen Grund, warum das sehr viel Sinn macht. Wir wollen nämlich mal wieder so einen kleinen Reaction-Podcast machen auf die Marktplatz-Convention, die letzte Woche stattgefunden hat. Und ich habe mir da Großes vorgenommen habe mich dann richtig erkältet. Und dann gab es irgendwie zuvor eine Situation, dass ich Philipp angerufen habe, meinte, Philipp, Mensch, so sieht's aus. Und Philipp hat keine Sekunde gezögert und meinte, Flo, all good, wir kriegen das alles hin. Ich übernehme irgendwie Vorträge von dir. Wir haben unser Abend-Event da gehabt. Das war echt irgendwie sehr, sehr bewegend. Bin ich super dankbar für. Hat auch echt gut geklappt. Ich weiß von Philipp, der auch über Jahre jetzt schon die Marktplatz-Convention besucht, dass er da einen ganz guten Blick hat, wie sich das Event entwickelt, wie es jetzt auch dieses Jahr war und wie es vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Jahren war und was vielleicht auch so ein kleiner Ausblick für die nächsten Jahre sein kann. Verschiedene Themen, die wir heute alle mal kurz beleuchten wollen. Ja, womit fangen wir an? Ich würde dir mal die Frage stellen, was findest du stand für eine Überschrift über dem ganzen Event? Was war so der thematische Fokus?
Ja, ich glaube, was schon sehr, sehr klar war und was sich durch viele Vorträge durchgezogen hat, war wirklich so dieses Thema AI. Wir haben ja jetzt dann auch mit einem Vortrag oder einer Session in Bezug auf Content das Thema so ein bisschen beleuchtet. Wo stehen wir? Was sind da heute auch Möglichkeiten? Es waren aber auch Kollegen von Olymp da, die so ein Best Practice mitgebracht haben, wie quasi Olymp mit Hilfe von AI auch das ganze Thema Marge und Optimierung umsetzt. Und ich glaube, was schon sehr, sehr auffällig war, war das Thema AI und natürlich, worum es auch so ein bisschen in den einzelnen Vorträgen, aber auch Diskussionen ging, war natürlich auch dieses Thema chinesische Marktplätze, der Blick auf den Gesamtmarkt und wie entwickeln sich da vielleicht auch Perspektiven, Chancen und Stoßrichtungen für Marken und Hersteller. Ich glaube, das war so ein bisschen die Kombination aus, wo stehen wir gerade, was ist möglich, was bedeutet das für mich und wie gehe ich eben auch mit all den neuen Marktplätzen um, die jetzt auch schon gar nicht mehr so neu sind, aber natürlich in aller Munde. Das waren für mich so die 2-3 Stoßrichtungen, die schon durch diese Vorträge, aber auch durch den einzelnen Diskussionen, wenn man mit jemandem gesprochen hat, sich da schon so ein bisschen rauskristallisiert haben.
Ja, cool. Finde ich, ist grundsätzlich sinnvoll gesetzt. So, die thematischen Schwerpunkte ist ja auch das, was einfach viele Marken gerade umtreibt. Aber wir haben auch nochmal die gesamtwirtschaftliche Situation, die wir haben. Das heißt, das Thema Effizienz durch AI getrieben, Kosteneffizienz interessiert natürlich viele Marken. Was sind denn vielleicht so daraus resultierend deine Top-Takeaways? Also wo du sagst, Mensch, da war vielleicht ein Olymp oder andere, haben da echt nochmal starke Statements gemacht, gute Learnings geteilt, was vielleicht auch irgendwie für alle besonders spannend und besonders werthaltig war.
Ja, ich glaube, dass es schon auf jeden Fall die Bottomline ist, dass man heutzutage sich mit dem Thema auseinandersetzen muss und einfach auch eine Strategie für sich braucht. Also wie nutze ich die Möglichkeiten, die es heute schon gibt? Da gab es in der Podiumsdiskussion, fand ich schon eine spannende Perspektive im Sinne von, dass man diese Use Cases nach vertikalen und horizontalen Use Cases aufteilen kann. Also was kann man quasi für den einzelnen Mitarbeitenden an Use Cases bereitstellen, aber was bedeutet das quasi auch company-übergreifend für die Gesamtstrategie? Wie binde ich KI in mein Unternehmen ein? Was ist da auch mein kurz- und mittelfristiger Blick drauf? Das fand ich schon wirklich ganz gut. Was man schon aber auch merkt, glaube ich, anhand der Diskussion, aber auch der Vorträge, ist, dass es immer noch so aus meiner Perspektive eine gewisse Skepsis gibt. Also was ist wirklich möglich mit AI? Wo fängt irgendwie Strategie an und wo hört irgendwie so ein bisschen Spielerei auf? Weil man natürlich schon auch sagen muss, dass das ganze Thema mit Investitionen verbunden ist und mit den, ja, Anforderungen, die wir da gerade in der Marktplatzwelt haben, steigender Kostendruck, der Wettbewerb wird immer größer. Wie positioniere ich mich aber auch im Vergleich zu den chinesischen Playern, sei es jetzt Richtung Marktplatz oder eben auch die Seller, dass da natürlich schon eine sehr, sehr schnelle ROI-Erwartung ist. So, und dann hat man natürlich so dieses Dreieck aus, ich muss investieren, ich habe einen gewissen Vorlauf für meine Strategie, aber irgendwie trotzdem schon die Erwartungshaltung, dass ich ja morgen eben auch den Effekt sehen möchte. Und da so ein bisschen in diese Diskussion reinzugehen, was sind Limits und wo bringt mir jetzt heute ein klassischer Use Case auch schon den direkten Impact, das war schon so ein bisschen mein Take, aber fand ich persönlich auch spannend darüber zu diskutieren und auch zu sehen, wie die einzelnen Blickwinkel sind. Und ich glaube, da geht es schon noch weit auseinander, was man heute innerhalb der Organisation sich mit AI schon zutraut und was eben auch nicht.
Ja. Ich glaube, viele Organisationen schreiben sich auf die Fahne, da wirklich viel zu testen. Und darum fand ich irgendwie deinen Take ganz gut, ne? Irgendwie, wo fängt irgendwie Strategie an, wo hört Spielerei auf? Denn ich habe ja hier regelmäßig auch Podcast-Gäste zu Gast und ich erinnere mich an einen Podcast mit Christina Skürris von Camel Active, die auch über das Thema AI, muss ich sagen, die beschäftigt sich stark damit, haben immer mehr Use Cases im Unternehmen, sind aber natürlich erstmal viele kleine Quick Wins, die man da halt sammelt. Aber da wirklich eine richtig vernünftige große Business Case Rechnung auch hinterzulegen, ne, und zu sagen, okay, so planen wir hier wirklich über die nächsten 6 Monate 5 FTEs einzusparen sowas, ne? Das gibt's seltener und ich glaube, das war ja auch ein Stück weit auch Anspruch in deinem Vortrag, ne, dass du halt genau so ein Business Case mal mitbringen wolltest. Wollen wir auch gleich drauf eingehen. Ich würde gerne noch mal kurz ein paar Worte zu dem zweiten Hauptthema verlieren. Waren irgendwelche Marken auf der Bühne oder hast du von irgendwelchen Marken, die das Event besucht haben, wahrgenommen, dass die auf den chinesischen Marktplätzen, Temu, Shein und Co. richtig erfolgreiche Use Cases so präsentieren konnten?
Habe ich jetzt im Detail explizit nichts mitbekommen. Ich glaube, viele beschäftigen sich damit, aber dass jetzt die breite Masse da vielleicht auch schon bereit ist, den ein oder anderen Erfolgscase mal zu teilen, ich glaube, da merkt man schon auch noch die Zurückhaltung. Ich glaube, das Interesse war in diesem Jahr, aber sicherlich auch im letzten Jahr schon so hoch wie nie, weil ich schon auch persönlich davon überzeugt bin, dass jeder eine Meinung und auch eine Positionierung dazu braucht. Also am Ende ist das ein Kanal, es ist natürlich ein Wachstum, der da Jahr für Jahr hingelegt wird, dass man sich schon irgendwo die Frage stellen muss, sollte ich da stattfinden oder nicht? Aber dass jetzt wirklich schon aktiv jemand bereit war, das zu teilen oder auch schon mit gewissen Cases um die Ecke kam, habe ich absolut nichts von mitbekommen.
Ja, ich glaube, tatsächlich auch häufig wird das Thema AI und Automatisierung ein Stück weit vermixt, wo die Leute dann, AI, da geht es um Effizienz, das ist häufig Automatisierung. So, das heißt, ich glaube, die erfolgreichen Cases, die wir heute sehen, sind ganz häufig auch einfach Automatisierungscases. Ich erinnere mich, du warst auf der Amazon Sales Kongress Bühne, warst du mit unserem Kunden Alberts auf der Bühne mit René Groll. Schöne Grüße, René. Und da hat man auch über das Thema Automatisierung gesprochen und wie man im Jahr, glaube ich, so um die 4000 Stunden halt sparen kann. Und ich glaube, du hättest da auch ganz fett AI drüber schreiben können. Und ich glaube, die Use Cases, die wir heute sehen, die wirklich mit solchen Stundenwerten und solchen Einsparungen hantieren, sind ganz häufig auch Cases, die schon seit Jahren irgendwie entwickelt wurden und wahrscheinlich ein bisschen mehr Automatisierungsanteil haben, als jetzt tatsächlich ein rein AI-Anteil. Und ich glaube, da kommt es mal so ein bisschen auf die Marken drauf an, wie sehr sie jetzt auch sich damit jetzt ins Rampenlicht stellen wollen. Und ja, deshalb irgendwie auch ganz interessant, wie viel AI-Cases gibt es da wirklich schon, was irgendwie ernsthaft irgendwie Strategie, was ernsthaft Business-Case-Rechnung ist und jetzt nicht einfach nur Spielerei, die natürlich wichtig ist. Ne? Spielerei klingt so negativ, aber ich finde so diese dieses Bild von so einem Tanker, ne, als irgendwie so Kernbusiness und dann irgendwie so ein paar Speedboote daneben, AI, und da fährt halt jeder mal ein Speedboot unter oder ein Motor geht kaputt, ist ja in Ordnung. Solange da irgendwie nachher zwei, drei dann irgendwie auch gute Cases halt irgendwie entwickeln. Das heißt, ich glaube, diese Spielereiphase ist tatsächlich eine total gute und wertvolle. Und ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, an den richtigen Sachen jetzt halt zu spielen. Ne? Und da freue ich mich dann auch, dass wir jetzt gleich mal einen Übergang machen zu deinem Thema. Bevor wir da reingehen, gib mir doch noch mal einen Überblick, wie viele Teilnehmer waren so da, was hast du so an Resonanz wahrgenommen, wie war so die Stimmung?
Ja, ich würde schätzen, ich habe keine offiziellen Zahlen jetzt gehört, aber ich würde sagen, dass das so um die 200, 250 Teilnehmer waren. Ich glaube, zwei Wochen vor der Marketplace Convention hatten sie 72% Brandquote veröffentlicht, also schon ein sehr, sehr hoher Anteil an Marken und Herstellern. Ich würde sagen, dass die Stimmung schon sehr gut war und vieles natürlich auch immer davon abhängt, mit welcher Perspektive und Erwartungshaltung man zu so einer Messe geht. Ich bin persönlich davon überzeugt, wenn man eine klare Fragestellung hat, ein klares Problem mitbringt oder eben sich auch mit Kunden oder potenziellen Dienstleistern vernetzt, dann hat man dort einen Ort, wo man auf jeden Fall auch mit einer Lösung nach Hause gehen kann. Wir waren mit einem sehr, sehr großen Team vor Ort, aber auch sehr, sehr viele Dienstleister von Middlewares bis Agenturen bis Dienstleistern für Shopsysteme waren eigentlich wirklich die größten Akteure dabei. Es waren auch viele Marktplätze vor Ort. Wir haben mit den Kollegen von eBay gesprochen, von Kaufland. Wir haben uns da überall ausgetauscht und vernetzt. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Basis da war. Alles, was es brauchte für ein gutes Event, war dort. Gab ein tolles Catering. Die Location im Smart Village war wirklich sehr, sehr toll. So im Vergleich zu den Locations davor oder die Location davor hat die wirklich sehr, sehr viel Networking auch gefördert.
Cool.
Ich glaube, die kleine Challenge war, dass das Programm schon sehr, sehr straight war, sodass man bis auf die Mittagspause und vielleicht dann zum Abend hin sehr, sehr wenig Zeit hatte, um mal so eine kleine Breakout-Session dann wirklich zu machen, ohne jetzt nicht einen Vortrag zu verpassen. Also ich glaube, das war schon nochmal so ein bisschen...
Haben Sie wieder direkte Anschläge gemacht?
Ja, sorry? Das war, genau, das ja, war ja. Direkt Anschlag. Du bist von einem Vortrag in den nächsten und dann muss man sich schon auch mal bewusst rausnehmen, dass man dann eben, so wie wir jetzt beispielsweise mit unseren Kunden dann auch mal face-to-face Themen besprechen kann. Sonst war das eigentlich kaum möglich und dann hat man schon auch wahrgenommen, dass in der Zeit dazwischen die Dienstleisterstände schon auch wirklich sehr, sehr unbeliebt waren. So, ich glaube, das war schon sichtbar und bestimmt auch ein Thema, was an der einen oder anderen Stelle einfach auch vor Ort für Diskussionen gesorgt hat, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich habe mit Henry gesprochen, unser Head of Sales, der war auch da. Und ein Kunde von uns war auf dem Event, nämlich Dunlop, die Hersteller von Tennisbällen, Paddlebällen, irgendwie Tennisrackets, Paddlerackets und so weiter. Und da stand ja wohl in der Location, weil ich glaube, die Location war ja so ein Stück weit spielerisch aufgebaut. Das heißt, du hast da auch sowas wie Tischtennisplatten und sowas stehen gehabt. Und Henry wurde da von unserem Kunden dann noch so dermaßen auseinandergenommen beim Tischtennis, dass der Kunde sich danach auch so ganz aufrichtig kurz entschuldigt hat. So bei Henry. Und scheinbar war das nötig.
Die Niederlage, auch wenn ich nicht dabei war, die Situation kommt mir bekannt vor. Also die Niederlage hat ihn dann schon auch ein bisschen beschäftigt, sodass er dann damit auch mit seinem Frust erstmal kurz irgendwo hin musste. Also auch diese Möglichkeit hat die Convention geboten, dass man das ein oder andere Thema auch nochmal an der Tischtennisplatte klären konnte.
Ja, Ja, sehr cool. Also ich habe von der Location, ich, wie gesagt, war ja nicht dabei, aber ich habe mir so ein paar Bilder angeguckt und ich fand, es sah schon cool aus. Also ja. Ich bin ein Riesenfan, und haben wir auch Add-on Marketplaces als Networking-Event ins Leben gerufen, dass man den Leuten zwischendrin Zeit lassen muss, sich auszutauschen und dabei im besten Fall auch noch Spaß zu haben. Und da finde ich halt total offen für so kleine Spielereien, gemütliche Ecken, wo man sich zurückziehen kann. Und dementsprechend finde ich es ehrlicherweise nicht so gut, dass da jetzt wieder so viel auf Anschlag halt geplant wurde, weil das war jetzt in den letzten Jahren immer schon so. Ich erinnere mich, die Location vorher, da hatten wir ja zwei Tracks, also zwei Bühnen in zwei verschiedenen Gebäuden. So, das heißt, du musstest quasi nach jedem Vortrag immer die Entscheidung treffen, okay, bin ich jetzt unhöflich, weil ich früher gehe oder später komme? So, das heißt, irgendwie einer von den Vorträgen, die ich besuchen wollte, das hat irgendwie immer dann irgendwie das Negative abbekommen. Und das haben die jetzt mit der Location durch besser gelöst. Das heißt, das finde ich cool. Ich glaube aber trotzdem, so kleine Pausen, gerade jetzt auch für Menschen, die mit kleinen Blasen wie mich, macht zwar ja auch irgendwie grundsätzlich mal Sinn, nur zwischendurch mal 5 Minuten zu haben. So, von daher, okay, verstanden. Es ist aber schon so gewesen, dass im Vergleich so zu den letzten Jahren, wenn du jetzt sagst, so, du schätzt so 200, 250, in den letzten Jahren waren es ja eher so Richtung 400, 450. Das heißt, es ist schon so ein bisschen kleiner, ausgewählter gewesen. Das ist etwas, was nicht nur das Event betrifft, sondern man hat es auch von anderen Events jetzt schon mitbekommen. Der ASK im September, der stattgefunden hat, damals so ein Sales-Kongress, war auch schon im Vergleich zu den letzten Jahren etwas schlechter besucht. Und trotzdem muss man natürlich sagen, die Leute, die da sind, sind aber natürlich mit einem sehr, wie gesagt, mit einem sehr starken Interesse da. So, ja. Das heißt, man muss ja immer sagen, okay, weniger ist nicht unbedingt gleich weniger, sondern wenn du weniger Leute hast, die aber wiederum mit einem sehr spitzen Interesse, was genauer auf den Veranstaltungsfokus ausgelegt ist, kann das ja auch irgendwie positiv sein, ne, für noch qualitativeren Austausch und. Aber ich finde, das ist einmal fair, so festzuhalten, dass es schon aktuell die Situation ist, dass diese typischen Events, die eigentlich immer sehr voll waren, aktuell mit etwas weniger Teilnehmern umgehen müssen, aber auch von den Programmen her spezialisierter werden, klare Schwerpunkte legen. Von daher habe ich dich auch gefragt am Anfang, das sehen wir jetzt hier wieder auch. Und man deshalb, glaube ich, von den Teilnehmern sagen kann, die dann da sind, sind aber auch ganz klar da, um halt sich auszutauschen, um was mitzunehmen und nicht irgendwie einfach nur, um das über sich ergehen zu lassen.
So. Ja, absolut. Also ich denke, dass das Tendenzen und Entwicklungen sind, so wie du beschreibst, die wir auch generell beobachten bei anderen Messen. Dass es natürlich schon so pro Jahr diese 2-3 großen Messen gibt, die jeder für sich fest einplant. So am Ende wie auch mit dem Blick auf die Marktplatzwelt. So, es gibt die 2-3 großen Player, da musst du verkaufen. Und dann brauchst du schon auch so diesen Mehrwert, diesen USP, diesen, warum muss ich jetzt auch noch dort sein? Und ich glaube, dass sich diese Frage in der aktuellen Entwicklung und Dynamik schon viele Marken und Hersteller immer mehr auch stellen, was hat das jetzt eben auch für eine Daseinsberechtigung? Du hast ja auch schon so ein bisschen die Frage gestellt, wie hat sich die Marketplace Convention entwickelt? Ich denke schon, dass das da eben auch immer spitzer geworden ist. Ich habe auch schon an der einen oder anderen Stelle so diesen Tenor gehört. Es ging gar nicht mehr so stark um Marktplätze, sondern eben so viel um AI und Plattformen. Aber am Ende ist das so ein bisschen natürlich auch die Frage, die man beantworten muss. Wofür steht man? Wie sieht in Summe die Entwicklung aus? Und es gibt natürlich auch immer mehr Knowledge da draußen, dass man schon auch sagen muss, mit welcher Frage oder mit welchem Problem kommen die Leute auch wirklich dann zu mir und zu der Convention? Und dann bin ich da auch bei dir. Mehr muss nicht immer gleich besser sein. Ich glaube, man muss eben die Frage beantworten, welchen Wert will man liefern? Und das gilt für die Marketplace Convention im nächsten Jahr, wie für viele andere Messen und Veranstaltungen. Und was brauche ich eben dann auch dafür, dass ich so dieses Zugpferd in Anführungsstrichen dann auch dort habe, dass die Leute dann eben auch wiederkommen und auch diesen Wert verstehen. Und da muss man schon sagen, ist das Thema Social Commerce, Retail Media und AI natürlich schon eine Richtung, in der die Marktplätze gehen. Und dann geht es nicht mehr darum, auf welchem Marktplatz muss ich verkaufen. Die Marktplätze stellen sich vor, man versucht irgendwie so ein bisschen transparent zu machen, was gibt es bei uns. Ich glaube, so diese Aufklärungsphase der Marktplätze, da sind wir schon auch eine Weile durch. Jeder kennt Möglichkeiten. Jeder weiß, wer wie wo verkauft. Und mit ChatGPT so ein bisschen die Frage zu stellen, die Sortimente habe ich, da möchte ich jetzt hin, was wäre ein geeigneter Marktplatz? Dieser Zugriff auf einfache Informationen ist natürlich auch viel, viel demokratisierter als noch vor 2, 3, 4 Jahren. Und ich glaube eben, aus diesen Perspektiven heraus ist diese Frage, wie sieht die Marketplace Convention 2026 aus, eine super spannende.
Ja, absolut, absolut. Dann lass uns doch noch mal kurz auf unser Programm eingehen. Wir haben 2 Vorträge auf dem Event gemacht. Und ich finde das insbesondere spannend, weil wir haben eben das Thema Automatisierung. Wo hört irgendwie Spielerei auf? Wo fängt Strategie an? Was kann man als ernsthaften Business Case eben auch aktuell heute schon rechnen? Womit muss man sich ernsthaft auseinandersetzen? Und ich finde, da bist du mit deinem Thema gut reingegangen. Der Titel kann man, glaube ich, sagen, so Amazon Content 100% automatisieren, AI macht's möglich. Erzähl mal, so was sind die Kernaussagen von deinem Vortrag gewesen?
Zum Start haben wir einmal so ein bisschen eine Einordnung gemacht, auch mit Hilfe von unseren internen Expertenteams. Wie kann ich Content heute schon mit den gängigen LLMs wirklich generieren und wo hört da vielleicht heute die Möglichkeit auf? Und da muss man klar sagen, so der Take ist, wenn wir über Freisteller sprechen, wenn wir über einfache Grafiken sprechen, wenn wir darüber sprechen, gewisse Produkte in einen guten Kontext zu bringen, dann ist AI da heute schon wirklich sehr, sehr gut. Und da würden wir auch sagen, diese Use Cases sind klassische Use Cases, die man da mit Experten Handling auch sehr gut hinbekommt. Und dann kommt quasi so diese nächste Stufe, wo man sagen muss, je komplexer wir in Richtung A-Plus-Content gehen, je komplexer wir in Richtung Storytelling und Brand-Building gehen, je wichtiger ist es eben, dass man auch Experten nach wie vor mit einbindet. Da sind die gängigen AI-Module, die da zur Verfügung stehen, nicht bei 100%. Und da muss man einfach auf Marktplatz-Content bei absoluten Top-Content landen. Das ist, würde ich sagen, so der Take aus dem, wo wir gerade unterwegs sind. Und der zweite Take ist schon, dass wir als Agentur da auch eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, mit Robt und unserem AI-Image und Content-Guard nahezu den gesamten Content-Prozess zu 100% automatisieren. Und ich glaube, dass das einfach schon eine sehr, sehr krasse Entwicklung ist, die wir da hingelegt haben, dass das möglich ist. Das heißt, man kann einfach per Drag and Drop oder per einer ZIP-Datei seinen Target-Content hinterlegen. Das dauert nicht lange und in wenigen Minuten ist der Content dort. Wir können den gesamten Prozess von Upload über wirklich Abgleich Ziel-Content mit unserem AI-Image-Guard automatisieren. Das heißt, zu jeder Tages- und Uhrzeit weiß Robt, ist der Content live, der live sein soll und nicht, ist irgendein Content von mir live, sondern ist auch der live sein soll. Ist dem nicht so, wird es automatisiert gepusht, geupdatet und das Gute ist, dass man eben auch wirklich diesen Health-Score 24/7 nachverfolgen kann. Das heißt, man weiß auch immer, was passiert. Und das ist so der zweite große Take. Viel zu kurz im Announcement für den Impact, den wir damit einfach wirklich liefern, weil man schon sagen muss, dass das eine Möglichkeit ist, um so deine Operations auf Amazon wirklich auf ein ganz anderes Level zu bringen. Und wir reden ja hier nicht, ich glaube, das war auch nochmal so eine spannende These. Hier ist AI wirklich sehr, sehr in nicht wertschöpfenden Prozessen unterwegs. Und das muss man halt auch sich wirklich vor Augen halten, dass viele Kunden, viele Marken damit einfach so viel Zeit sparen für Dinge, die jetzt dir nicht unbedingt mehr Umsatz bringen, sondern Umsatzkosten, Prozesse manuell laufen. Das heißt, du hast da wirklich einen sehr, sehr großen Hebel. Und das ist schon geil. Und ich glaube, da sieht man auch nochmal so ein bisschen, wie so eine AI-Journey aussieht, dass das auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass man da, so wie wir es auch gemacht haben, halt sehr iterativ unterwegs ist. Und anfangs, glaube ich, da haben viele noch so eine unterschiedliche Perspektive. Man hat so hohe Erwartungen in Richtung AI, aber wenn man anfängt, dann ist so dieser erste Output schon ernüchternd. Und das gilt für jeden Prozess, den wir irgendwie mit AI intern in den letzten Monaten, 1, 2 Jahren umgesetzt haben, dass man denkt, boah, also vorher, als wir es manuell gemacht haben, das war natürlich besser. Aber die große Lernkurve entsteht, indem man dann halt da auch iterativ reingeht und nicht denkt, das war's jetzt, sondern diese Lernkurve passiert dann halt umso schneller. Und genau, das waren so die zwei Takes, würde ich sagen, was wir da präsentiert haben, was wir mitgebracht haben, was aber auch so ein bisschen diese Philosophie, glaube ich, schon auch nochmal näher bringt. Man darf nicht nach dem ersten Output ernüchtert sein, sondern da muss man ansetzen, Feedback einarbeiten, in die Themen reingehen, die heute noch nicht da sind, wo sie sein müssen. Dann kommt man da aber auch sehr, sehr gut voran.
Ja, schön zusammengefasst. Genau richtig. Und genau da hat man das Thema ja aufgegriffen. Dann, ne, Wortspielerei auf, wo fängt Strategie an?
Ja.
Sehr, sehr cool. Ich habe den Vortrag ja auch gesehen von den Slides her. Und den werden wir auf jeden Fall auch teilen, dass da möglichst viele von euch profitieren können. Dann waren wir ein zweites Mal auf der Bühne. Das hat Henry dann übernommen. Da ging es dann so ein Stück weit um the State of Retail Media and Amazon Advertising. Das kann ich vielleicht einmal kurz so zusammenfassen. Da ging es im Wesentlichen um die Entwicklung der Marktplätze, insbesondere Amazon, hin zu Media-Plattformen, so dass halt wirklich wir in ein neues Zeitalter von Werbung starten, wo da insbesondere so das ganze Thema Bewegtbild so groß wird und man über Amazon, über die DSP insbesondere auch so viel zugreifen kann. Wir haben die ganzen Announcements gehört in letzter Zeit. Amazon Prime Video und Twitch sind es nicht mehr allein. Mittlerweile kann man über die Amazon DSP auch noch Netflix, Disney Plus, Spotify und Co. halt bespielen. Und das hat einen ganz, ganz großen Vorteil, auch für diese ganzen Partner, mit denen jetzt geschlossen werden, nämlich, dass die ganzen transaktionellen Daten von Amazon zur Zielgruppenbestimmung genutzt werden können. Das heißt, ich kann jetzt Leute, die auf Amazon besonders viel hochwertiges Kochzubehör gekauft haben, kann ich auf Netflix erreichen, während die gerade irgendwas ganz anderes konsumieren, zum Beispiel eine Rennsendung oder sowas. Und da sehen wir schon, wie sich in der gesamten Werbewelt etwas massiv verändert und wie das eben auch die Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen stellt, weil plötzlich ist Marktplatz nicht mehr Vertriebs- und Sales-Thema, sondern es ist eben auch Marketing- und Brand-Thema. Und das führt dazu, dass intern die Unternehmen halt genau diese beiden Abteilungen, nämlich Vertrieb und Marketing, an einen Tisch setzen müssen, um halt irgendwie ganzheitlich diese Plattformen wie Amazon und Co. Möglichst erfolgreich zu nutzen. Denn es ist so, dass durch diese neu gewachsene Werbemacht dieser Media-Plattform einfach die Marketingziele viel effizienter erreichen können, als jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Trade Desk oder sowas halt nutze oder jetzt einfach nur auf YouTube oder im TV unterwegs bin. Und die Zahlen dahinter und was sich gerade alles irgendwie entwickelt und wie auch erste Schritte für Marken aussehen können, war Thema vom Vortrag. Und dementsprechend war es auch ganz wichtig, das nochmal anzugehen. Ja, und dann war das Event irgendwann am Nachmittag zu Ende. Wie ging es dann weiter?
Genau, dann ging es mit dem Bus zu unserem AOM und wir haben dann mit allen Marken und Herstellern dann quasi so den Abend eingeläutet, sind dann wirklich zu einer unfassbar tollen Location gefahren, Sky Köln hieß die, wo man dann wirklich einen unfassbar schönen Blick über die Stadt hatte und dann haben wir unser 12. AOM gehostet mit ganz, ganz vielen tollen und spannenden Marken. Und wir waren um die 100 Teilnehmer und dann war es wie quasi auch so dieser Kosmos AOM eben funktioniert, ausschließlich Marken. Wir hatten einen spannenden Vortrag von Sebastian von Nature Elements, der auch nochmal so ein bisschen den Podcast aufgegriffen hat, aber auch so diese persönliche Growth Story geteilt hat. Also wirklich unfassbare Geschichte. Und hat auch da nochmal so dieses Thema AI mit aufgegriffen, dass sie auch ganz klar sagen, die können und wollen nicht weiter über Headcount skalieren, sondern AI ist so ein bisschen auch der Enabler für weiteres Wachstum. Und ich glaube, wenn man sich diese Message anhört, dann weiß man auch, dass wir heute da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Und genau, das war dann das spannende Abendevent, die Möglichkeit auch für mich, natürlich in meiner Rolle unfassbar viel von unseren Kunden zu erfahren, da so ein bisschen nah dran zu sein, die Vibes mitzubekommen, was sind so die Themen, die allen beschäftigen. Und ich glaube, dass man schon auch sehr, sehr stark spürt, dass der Wunsch nach Austausch in einem geschützten Raum da schon sehr hoch ist und dass wir auch sehr, sehr viele Marken dort hatten. Ich würde sagen, so um die 40-50%, die gar nicht bei der Convention waren, sondern wirklich nur für unser Abendevent angereist sind und so ein bisschen die eigenen Themen mit ähnlichen Marken aus vielleicht anderen Verticals mal zu diskutieren und zu verstehen, wie seht ihr das eigentlich, was ist da eure Antwort auf Thema chinesische Marktplätze und Co. Ich glaube, dass das einfach zeigt, dass da der Mehrwert schon sehr, sehr hoch ist, den wir bieten.
Ja, also da muss ich sagen, das hat mich auch in meinem Krankenbett berührt, dass da wirklich so viele Marken nur für uns da hingekommen sind. 27. Stock muss Wahnsinn gewesen sein. Hendry ist ja mal so ein bisschen Häppchenbeauftragter bei uns. So, das heißt, der hat einen ganz feinen Gaumen, mit dem der da anreist und bewertet immer für sich so ein bisschen selbst so die Häppchensituation. Die war auch wohl sehr gut. Und dementsprechend war ich dann natürlich auch erleichtert. Was ich auch cool fand, wie gesagt, ne, wir sind von der Convention, dann haben wir einen extra Reisebus gemietet. Der war dann irgendwie komplett voll. Da gab es in diesem Reisebus auch nochmal einen Vortrag von unserem Kunden Roto. Auch nochmal liebe Grüße an Lutz Weber. Und dann ging es da halt irgendwie hin. Total cool. Also wenn ich die ganzen Bilder sehe, bin ich da echt, echt happy. Und dann schauen wir mal, wo es dann im nächsten Jahr hingeht. Für mich ist die ganze Sache jetzt hier rund. Vielen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß nicht, wie du kriegst das letzte Wort. Schieß los.
Ich würde auch sagen, runde Folge, gutes Update. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht mit der Marketplace Convention. Und freue mich, dass ich mit so vielen tollen Kunden sprechen durfte. Von daher natürlich auch eine Folge für unsere Kunden, von unseren Kunden. Und ja, das war es, würde ich sagen. Gute Woche euch.
Perfekt, gute Woche euch. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.